SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail-Podcast.
Willkommen zum SkyTail-Podcast Ausgabe 25. Und obwohl das unsere Jubiläumsausgabe ist, gibt es heute keine Festtagsreden oder Geburtstagsständchen. Stattdessen sprechen wir, wie gewohnt, über IT-Pannen, Gefahrenpotenziale, Bedrohungen, Angriffe und Betrugsversuche im Internet. Wo müssen wir aufpassen? Was lernen wir aus den Fehlern der anderen? Unsere Themen heute sind unter anderem Sicherheitsprobleme bei Vodafone und bei Fitness-Trackern, ein Angriff auf die UN, Gefahren bei der Einrichtung eines E-Mail-Accounts bei Outlook oder Exchange und die Frage, was ich machen muss, wenn mein E-Mail-Account gehackt wurde. Bei mir am Mikrofon ist, ebenfalls zum 25. Mal, der IT-Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler. Hallo, Max.
Hallo, Matthias.
Max, ich möchte heute mal mit einigen Meldungen beginnen, die unseren Alltag betreffen. So zum Beispiel die des Spiegels, dass es bei Vodafone wohl Probleme mit Verträgen bzw. mit ungewollt gebuchten Produkten gibt.
IT-Sicherheit im Alltag.
Das war nicht direkt bei Vodafone, sondern bei Franchise-Partnern und die haben Sicherheitslücken in der Software ausgenutzt. Das heißt, darüber konnten sie dann ohne Zustimmung der Kunden Produkte buchen und ja, kassieren dann dafür letztendlich die Provision. Das ist ganz praktisch gemacht.
Ja.
Die Software wurde von Vodafone eben für diese Partner bereitgestellt zur Verwaltung. Und man konnte bis letztes Jahr sogar ohne Passwort auf Kundendaten zugreifen. Und jetzt hat das eben dazu geführt, dass auch der Bundesbeauftragte für Datenschutz gegen Vodafone ermittelt. Und ja, wir wissen alle, wo das hinführen kann. Also beim Verstoß gegen die DSGVO kann das bis zu 4% des Jahresumsatzes an Strafe bedeuten. Also ja, knapp 460 Millionen Euro.
Das ist eine Menge.
Vodafone sieht sich unschuldig, sagt, wir haben keine Verantwortung für die Partner.
Natürlich.
Gut, sie haben allerdings selbst die Software gestellt und da waren eben halt diese mangelnden Zugangsschutz darin. Und ja, diese Infos, also man ist an das Ganze überhaupt nur rangekommen, weil ein Ex-Shop-Manager von Vodafone geplaudert hat. Und der will aber jetzt um die 900.000 Euro erstmal haben als Honorar für seine getätigte Arbeit. Sonst wird er halt einfach gar nichts mehr sagen. Ja.
Oh, die werden gut bezahlt.
Und ja, gut, der wurde natürlich deswegen auch direkt von Vodafone verklagt wegen Erpressung und Weitergabe von Kundendaten. Also es ist schon irgendwie eine ziemlich wilde Räubergeschichte, die hier passiert.
Das heißt aber auch, wenn man Software an Dritte weitergibt, damit die die nutzen können, da sollte man auch sicher sein, dass die Software keine Sicherheitslücken hat, weil sonst kann es unter Umständen wirklich teuer werden, ne?
Genau, ja.
Bleiben wir im Bereich Mobilfunk. Die litauische Regierung hat unlängst vor der Nutzung chinesischer 5G-Smartphones gewarnt. Warum?
Untersucht wurden unterschiedliche Handys, wie zum Beispiel das Huawei P40, das Xiaomi Mi 105, aber wahrscheinlich sind auch weitere Modelle betroffen. Es ist so, dass dieser vorinstallierte Mi-Browser Daten sammelt und die ungefragt in Drittstaaten übermittelt, die dann eben die DSGVO nicht erfüllen. Und wenn du Apps suchst, die nicht im Store sind, dann werden Nutzer von Huawei vom offiziellen App Store auch noch zu weiteren Drittanbietern weitergeleitet. Das heißt also, da kann man sich dann irgendwie Malware fangen und dann geht es noch weiter. Die Xiaomi-Geräte haben auch eine eingebaute Zensurfunktion, sperren Seiten mit Schlüsselwörtern wie zum Beispiel Free Tibet.
Ja.
Diese Liste ist zwar aktuell nicht aktiv, aber kann natürlich jederzeit aus der Ferne aktiviert werden. Und dann sind sie noch weitergegangen, haben sich den Xiaomi Cloud-Dienst angeschaut. Da sollte man also auch vorsichtig sein, weil auch da persönliche Daten an Server in Drittländer übertragen werden.
Das ist natürlich wieder Wasser auf die Mühlen derer, die davor warnen, chinesische Hersteller irgendwie hier in unsere Infrastruktur einzubinden. Ne? Da laufen ja momentan wieder die wilden Diskussionen, gerade im Huawei, wenn ich mich da recht erinnere, oder?
Absolut, ja.
Weshalb Litauen dann auch empfiehlt, keine chinesischen Smartphones zu kaufen und wenn man eins hat, dann sollte man es möglichst schnell wieder verkaufen. Xiaomi hat natürlich alle Vorwürfe zurückgewiesen und um den Datentransfer personenbezogener Daten nach China geht es auch bei einer Untersuchung der irischen Data Protection Commission gegen TikTok.
Genau, diese DPC will erstmal ausloten, ob TikTok da überhaupt die DSGVO-Vorschriften beim Datentransfer in Drittländer beachtet. Also der Verdacht steht im Raum, dass die Daten von EU-Nutzern in China von Wartungstechnikern eingesehen werden können. Und es gibt auch eine Untersuchung zusätzlich, ob der Datenschutz für Nutzer unter 18 eingehalten wird, ob dann auch angemessene Maßnahmen zur Altersverifizierung ergriffen werden und so weiter.
Ja.
Dabei ist TikTok wirklich erst gerade im Juli von der niederländischen Aufsichtsbehörde zu 750.000 Euro Bußgeld verdonnert worden. Und jetzt läuft hier eben das nächste Verfahren.
Naja gut, die haben es ja, also das wird die wahrscheinlich nicht weiter kratzen. Aber wer jetzt sagt, ja klar, TikTok, chinesischer Kram für Kinder. Nein, auch bei LinkedIn lauern Gefahren.
Es gibt mittlerweile wieder neue gefälschte Stellenausschreibungen auf LinkedIn. Und Kriminelle greifen dadurch einfach eben persönliche Daten ab. Laut Sicherheitsforschern, die das Ganze untersucht und veröffentlicht haben, kann man auch Stellenausschreibungen posten, ohne das Unternehmen, für das man angeblich arbeitet, bestätigen zu müssen. Gut, wundert eigentlich auch nicht wirklich, aber wie überall, man sollte einfach vorsichtig sein mit den Daten, die man preisgibt.
Am besten also im Zweifel über einen anderen Kanal rückversichern, ob alles seine Richtigkeit hat mit der Stellenausschreibung. Aber nicht nur Business-Plattformen und Smartphones haben Sicherheitslücken, auch Fitness-Tracker sind wieder mal in die Schlagzeilen geraten.
Genau genommen nicht die Tracker selbst, sondern die Datenbank dahinter. GetHealth heißt die. Es sind 61 Millionen Datensätze von Nutzern von Wearables und Fitness-Trackern veröffentlicht worden. Teilweise mit sensiblen Inhalten, also Namen, Geburtsdaten, Gewicht, Größe, Geschlecht, GPS-Protokolle. Und die können jetzt eben von Kriminellen genutzt werden für ja, Identitätsdiebstahl, Phishing und so weiter, die klassischen Angriffe. Hm. GetHealth selbst enthält Daten von Fitbit, von Strava, Microsoft Band, Google Fit und Misfit Wearables. Besonders betroffen sind da tatsächlich auch Fitbit und Apple Health Kit. Mittlerweile wurden die Daten gesichert und auch aus dem Netz entfernt, aber unklar ist weiterhin natürlich, wie lange die da für wen einsichtbar waren.
Und genau wegen solcher Geschichten dürfen US-Soldaten zum Beispiel in Einsatzgebieten keine Fitness-Tracker mehr verwenden. Die Dinger sammeln einfach zu viele persönliche Daten. Sicherheitsexperten fordern daher schon lange eine stärkere Regulierung, also Vorsicht, was sie denen anvertrauen. Nicht den Sicherheitsexperten, sondern den Fitness-Trackern. Kommen wir zu den wirklich großen Hacks der letzten Wochen. Der aufsehenerregendste Hack war wohl die Nachricht, dass Hacker in Teile der Computersysteme der Vereinten Nationen eingedrungen waren. Da sagt man doch, what?
Big Hacks, große Unternehmen im Visier der Hacker.
Ja, dieser Einbruch ist bereits im April diesen Jahres erfolgt. Und ja, unterm Strich hatten jetzt die Hacker fast ein halbes Jahr lang Zugriff auf die Systeme. Ja, man hat sich einfach von einem, im Darknet die Mitarbeiterdaten oder die Zugangsdaten eines Mitarbeiters gekauft und hatte dann Zugang zu der Projektmanagement-Software Umoja. Und von dort aus ist man dann weitergehüpft eben ins interne UN-Netz. Ziel war es natürlich, eine große Anzahl von Nutzern im Netzwerk zu kompromittieren und dann ja weiter einfach fröhlich erstmal Infos zu sammeln, bis man entdeckt wird.
Ja, und gegen solche Angriffe kann man ja auch kaum was machen. Du könntest die Zugänge mit VPN sichern oder die Zugänge jeweils an ein bestimmtes Gerät binden oder die Zwei-Faktor-Authentifizierung einführen. Aber in der Praxis ist das meistens gar nicht umsetzbar. Das ist einfach Utopie. Zu verhindern aber war wohl ein Leck in einer Datenbank, wodurch die persönlichen Daten von 106 Millionen Thailand-Reisenden der letzten 10 Jahre öffentlich einsehbar waren, inklusive Namen, Reisepassnummern, Datum der Ankunft in Thailand und vieles, vieles mehr.
Immerhin haben die thailändischen Behörden das Leck einen Tag nach der Meldung gestopft, das ist ja auch schon mal gut, und durch einen Honeypot ersetzt. Und ja, angeblich hat auch niemand die Daten überhaupt abgerufen.
Erklär doch mal ganz kurz, was ein Honeypot ist, weiß vielleicht nicht jeder.
Ein Honeypot ist quasi ein Server, den man bewusst irgendwo hinstellt, um auch ja, Angreifer anzulocken, eben mit ein bisschen Honig und da Fake-Daten vielleicht drauf zu packen und das eben zur Angriffserkennung zu nutzen. Ne? Also wenn jemand da eingebrochen ist, dann meint es jemand tatsächlich auch ernst und sucht nicht nur irgendwo nach Systemen, sondern will auch wirklich weiter einbrechen und will auch irgendwas mit den Daten anfangen.
Aber angeblich hat ja noch niemand die Daten abgerufen, anders als im Fall des Autovermieters Pluscar auf Gran Canaria.
Gut, da gab es ebenfalls einen Leck in der Datenbank. Über 130.000 Datensätze sind im Internet aufgetaucht, darunter um die 10%, also knapp 13.000 Datensätze von Deutschen. Das sind Daten von Oktober 2016 bis heute, also Namen, Adresse, E-Mail, Telefonnummer, Flugnummer. Und diese Daten können für wenige Euro gekauft werden. Wie genau man jetzt an die Daten gekommen ist, ist ja weiterhin unklar, aber sie sind einfach im Internet aufgetaucht.
Was mir jetzt so als Sicherheitslaien auffällt, ist, dass es in letzter Zeit sehr viele Lecks in Datenbanken gegeben hat, ne?
Wobei das in der Regel seltener über die Datenbank direkt kommt, sondern über irgendwelche Web-Applikationen, die da öffentlich verfügbar sind. Und von da aus gehst du dann auf die Datenbanken weiter.
Ah, okay. Unklar ist ja auch, wie sich Hacker Zugriff auf die Computersysteme von fast einem Dutzend Akut- und Reha-Einrichtungen der SRH-Kliniken verschaffen konnten und dort Malware platziert haben. Betroffen sind unter anderem 7 Kliniken in Baden-Württemberg.
Ja, die Systeme sind mittlerweile aus Sicherheitsgründen alle vom Netz genommen und jetzt wird da erstmal nur mit Stift und Papier weitergearbeitet. Es sind tatsächlich auch nicht nur Kliniken, sondern auch Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen der SRH betroffen. Es gibt bisher noch keine Details zum Vorgehen oder zu den Auswirkungen und zu der Art der Schadsoftware.
Ja, gerade das Gesundheitswesen ist in den letzten Jahren ja in den Fokus der Malware-Industrie geraten. Darüber hatten wir in der Vergangenheit ja immer wieder mal berichtet. Was uns auch wieder mal zum Thema Ransomware bringt, starten wir mal mit einer lustigen Seite dieses unschönen Sicherheitsaspektes. Die bekannte Malware-Gruppe Revel ist wieder da. Nachdem man nach der vermutlichen Verhaftung eines der Mitglieder und nach dem Hack der eigenen Server erstmal untergetaucht war. Was ja jetzt nicht wirklich komisch ist, aber das, was sie dann in Bezug auf ihren Kaseya-Hack veröffentlicht haben, hat uns beide hier schon zum Lachen gebracht.
Ransomware. Wieder mal.
Ja, die Firma Kaseya hatte ja plötzlich den Master-Key gehabt, um die Systeme alle wieder zu entsperren. Und wir hatten uns alle schon gewundert, woher die denn eigentlich kamen. Und ja, Revel schreibt jetzt, dass man aus Versehen einen Universalschlüssel statt des individuellen Schlüssels für die Kaseya-Systeme generiert habe und dann weitergegeben hat, weil sich einer der Hacker aus Versehen wohl verklickt hat. Und die sagten auch selber, that's how we shit ourselves. Das FBI dagegen behauptet, ganz andere Story, man habe den Schlüssel bei einem Server-Hack selbst erbeutet.
Ja.
Zudem gibt es auch noch Stimmen, dass hinter dem Comeback eine ausgeklügelte Taktik von Ermittlern steckt, um die Szene einfach zu unterwandern. Also alles in allem ist das tatsächlich ein Stoff für einen Hollywood-Film, würde ich sagen.
Ja, verrückte Geschichten, die wir hier heute haben. Tragisch dabei ist nur, dass das FBI besagten Generalschlüssel dann wohl erstmal wochenlang für sich behalten hat, egal wie die daran gekommen sind, um damit einen großen Schlag gegen Revel zu führen, der aber dann auch nie erfolgt ist, weil die Hacker plötzlich von der Bildfläche verschwunden waren. Und in den 3 Wochen, wo das FBI auf dem Schlüssel saß, mussten hunderte von Kaseya-Kunden mit den Folgen des Angriffs kämpfen und auch ordentlich Geld dafür hinlegen.
Ja, das war schon nicht lustig, ne? Aber die US-Regierung will jetzt immerhin den nächsten Schritt gehen und will immerhin künftig Krypto-Plattformen überwachen, die dabei dann helfen, Hacker zu verschleiern, indem sie Blockchain-Münzen gegen andere tauschen, also Bitcoins quasi. Mhm. Und es soll auch weiterhin neue Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche geben, welche dann die Verwendung von Kryptowährungen als Zahlungsmittel für kriminelle Aktivitäten begrenzen sollen. Also es soll einfach schwerer gemacht werden, mit Bitcoins überhaupt solche Angriffe zu bezahlen.
Also man hat die Gefahr mittlerweile erkannt seitens des Staates, die von Ransomware-Attacken ausgeht, ne?
Ja, mal sehen, wie viel das bringt, weil du kannst ja den Unternehmen das vielleicht vorschreiben, dass sie keine Bitcoins kaufen dürfen, aber so anonym wie das Ganze eigentlich auch funktionieren kann, wird das auch schwierig. Na gut, am Ende muss das Geld auch irgendwo herkommen und ein Unternehmen muss das auch belegen, aber nichtsdestotrotz, du musst offiziell mittlerweile die Behörden fragen in den USA.
Bei uns gab es ja auch mal den Vorschlag seitens der Politik, dann doch im Bedarfsfall einfach das Internet abzuschalten. Ich erinnere mich daran. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber irgendwo aus der Politik bei uns kam das mal. Ne?
Ja, auch eine super Idee, dann kann das nicht mehr passieren.
Genau.
Ja, also insgesamt, es gibt ja auch so eine Studie von Dell, diesen Global Data Protection Index, und die haben 1000 IT-Entscheider weltweit befragt und danach befürchten dann 62% der Befragten, dass ihre Maßnahmen zur Datensicherung nicht ausreichen könnten, um mit Malware-Attacken wie einem Ransomware-Angriff fertig zu werden. Und über 2/3 der Befragten sind sich auch nicht sicher, ob sie nach einer Cyberattacke oder einem anderen Datenverlust ihre geschäftskritischen Daten überhaupt wiederherstellen könnten.
Das hört sich ja nicht besonders optimistisch an. In unserem letzten Podcast hatten wir ja bereits eine mögliche Lösung für das Malware-Problem bzw. das Ransomware-Problem vorgestellt. Stichwort intelligente SSD-Platten, die Angriffe selber erkennen und stoppen. Können Sie mal reinhören in unseren letzten Podcast. Ist sehr interessant. Ebenfalls im letzten Podcast hatten wir über die App CDU Connect berichtet, in der die Softwareentwicklerin Lilith Wittmann Sicherheitslücken entdeckt und dann auch sofort den Behörden, dem Berliner Datenschutzbeauftragten und der CDU selber gemeldet hatte, die sie daraufhin erst einmal angezeigt hatte. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat das Verfahren aber inzwischen eingestellt. Warum, Max?
Neuer Ärger für die CDU.
Naja, wir hatten ja so ein bisschen darüber berichtet, die App war gänzlich ungeschützt und deshalb greift dieser Hacker-Paragraph einfach nicht, so zumindest auch die Staatsanwaltschaft. Es musste ja nichts gehackt werden, es sind also keine Zugangssperren irgendwie umgangen worden. Insofern hat sie da auch nichts Unrechtes getan. Mhm. Außerdem hat sie auch keine Daten veröffentlicht. Ja, unterm Strich ist es jetzt irgendwie dumm gelaufen für die CDU. Der Chaos Computer Club will der Partei einfach in Zukunft auch keine Schwachstellen mehr melden. Und es geht noch ein bisschen weiter. Der Berliner Landesdatenschutzbeauftragte prüft aktuell, ob die CDU mit ihrer App und den offenliegenden Daten dann wirklich womöglich gegen die DSGVO verstoßen hat.
Ja, wie mal ein großer Fußballer sagte, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ist nicht das Jahr der CDU 2021. Aber na gut, lassen wir das. Apropos DSGVO, nach Bremen hat auch der Datenschutzbeauftragte von Hessen das Fax jetzt als nicht mehr datenschutzkonform eingestuft. Wer personenbezogen Daten rechtskonform übertragen will, der soll doch bitte verschlüsselte E-Mails benutzen. Wer also sowas noch im Einsatz hat, der sollte sich schon mal nach Alternativen umschauen, denn andere Bundesländer werden da sicher bald folgen, nehme ich zumindest an. Was meinst du dazu, Max?
Na, hoffentlich.
Bei der Themensuche zu diesem Podcast hattest du mir einen Link geschickt mit der Anmerkung, das ist doch mal ein richtig cooler Hack. Das ist also eine Bemerkung, die vermutlich nur von einem echten IT-Nerd kommen kann wie dir, angesichts eines Artikels, der mit Autodiscover Exchange Protokoll liegt Windows-Anmeldedaten ins öffentliche Netz. Aber okay, Max, dann erzähl mal, um was es da geht und warum das so cool ist.
Der coolste Hack der Woche.
Ja, ich fand es einfach technisch spannend gemacht. Also Outlook und Exchange haben eine Funktion, um dann bei der Neuanmeldung eines E-Mail-Kontos die Daten zu vervollständigen. Das soll also das vereinfachen. Du hast quasi eine E-Mail-Adresse, die möchtest du gerne abrufen, öffnest deinen Outlook und richtest das zum ersten Mal ein und sagst dann, tippst dann deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein und dann geht Outlook eben her und sucht für dich automatisch die richtigen Server-Einstellungen. Also POP3, IMAP, SMTP-Server, TLS-Einstellungen und so weiter. Das gibt es auch bei anderen E-Mail-Programmen und das Protokoll, was dahinter steckt, heißt eben Autodiscover.
Ja.
Es hat leider ein paar konzeptionelle Fehler, beziehungsweise in der Umsetzung ist es nicht ganz optimal gelungen. Und zwar kann man am Ende dann Klartext-Anmeldedaten für E-Mail-Postfächer und sogar auch für die lokale Windows-Domäne abgreifen,
Wie
ein Sicherheitsforscher jetzt bewiesen hat. Also in 4 Monaten haben die so fast 100.000 Anmeldedaten von Windows-Konten ausspioniert, also wirklich im Klartext.
Ja.
Die stammen von Outlook und mobilen E-Mail-Programmen und ja, betroffen sind Banken, börsennotierte Unternehmen oder Kraftwerks- und Stromnetzbetreiber.
Mhm.
Also wie das Ganze funktioniert, ist folgendermaßen. Dieses Autodiscover-Protokoll sucht nach einer Subdomain von deiner E-Mail-Domäne, sowas wie autodiscover.firmenname.de. Also wenn deine E-Mail-Adresse heißt matthiassteinwachs@firmenname.de, dann suchen die erstmal nach autodiscover.firmenname.de.
Mhm.
Und wenn es das nicht gibt, wenn diese Domäne nicht existiert, sucht man ja quasi im Service-Gedanken weiter nach möglichen Kombinationen von Firmenname und irgendwelchen anderen Top-Level-Domains und so weiter, bis man dann irgendwann bei den Top-Level-Domains landet wie autodiscover.de.
Mhm.
Das Problem ist natürlich, dass autodiscover.de nicht geschützt ist irgendwie durch deinen Firmennamen. Die kann theoretisch jeder öffentlich registrieren, solange das noch nicht registriert ist. Und genau das ist jetzt passiert. Die Sicherheitsforscher haben dann auch einige Domains für diesen Zweck selbst reserviert. Ja, Outlook geht her, freut sich dann über den Server. Ich habe jetzt was gefunden, was endlich auf mein Schema passt. autodiscover.de und schickt dann die Zugangsdaten mitsamt Passwort an den Server.
Mhm.
Dieses Problem ist jetzt seit knapp 5 Jahren bekannt, aber allerdings ging man am Anfang, das muss man noch zur Ehrenrettung sagen, noch davon aus, dass man kompromittierte Server des Unternehmens dann wirklich für diesen Angriff benötigt. Jetzt brauchst du das eigentlich nicht mehr, sondern musst nur irgendwo eine Adresse im Internet registrieren.
Und was kann ich selber dagegen machen, dass mir sowas nicht passiert?
Ja, du selbst herzlich wenig. Das betrifft ja hauptsächlich eher Unternehmen. Also wenn du jetzt privat eine Hotmail- oder Outlook.de-Adresse hast, dann gibt es da eigentlich auch schon einen passenden Autodiscover-Eintrag dazu. Da sucht das Programm also nicht nach neuen Servern, sondern wird direkt fündig und alles ist gut.
Mhm.
Im Unternehmen kann man jetzt hergehen und als Admin eine sogenannte Blacklist an der Firewall oder eben auch im DNS einrichten, sodass dann Domains wie autodiscover.de, autodiscover.com und so weiter einfach nicht mehr erreichbar sind.
Beschließen wollen wir unseren Podcast heute mit einer neuen Rubrik, die da heißt, was mache ich eigentlich, wenn? Denn oftmals ist es besser, sich für bestimmte Szenarien schon einen Notfallplan zurechtgelegt zu haben, damit man schnell handeln und größere Schäden verhindern kann. Wenn ich zum Beispiel meine Scheckkarte verliere, rufe ich als erstes die 116116 an und lasse die sperren. Aber was mache ich eigentlich, wenn ich merke, dass mein E-Mail-Account gehackt worden ist? Passwort ändern und gut oder ist da noch mehr zu tun?
Was mache ich eigentlich, wenn?
Passwort ändern ist auf jeden Fall immer erstmal der richtige erste Schritt, um die Angreifer auszusperren. Ja, solange das zumindest noch geht. Also wenn das nicht mehr geht, sollte man sich direkt an den E-Mail-Anbieter wenden, seine Identität bestätigen und eine Passwortrücksetzung oder erstmal vielleicht auch eine Sperrung des Kontos beantragen. Ganz wichtig ist natürlich auch, die Passwörter von anderen Diensten, die vielleicht auch zahlungsrelevant sind, zu ändern. Zum einen, weil viele leider immer noch ein Passwort mehrfach verwenden. Zum anderen, weil die Hacker dann Zugriff auf alte E-Mails haben oder hatten, die dann eventuell ja zu diesen verknüpften Anbietern führen. Was auch immer gut ist, Bankkonten überwachen, ob da irgendwo komische Buchungen getätigt werden. Weil das Schema ist ja eigentlich immer das gleiche. Jemand hackt dein E-Mail-Konto und ja, schön, dass sie das gemacht haben. Da findet man vielleicht auch irgendwelche Informationen drin, irgendwelche vertraulichen PDFs oder Anhänge. Kann alles gut sein, aber man hat sehr häufig auch die Möglichkeit, einfach so einen Passwort-Reset zu beantragen. Und dann geht eben das Passwort-Reset für Amazon.de oder für was auch immer du gerade resetten willst, an deine E-Mail-Adresse. Und dann bekommen sie eben das neue Passwort und können sich dann eben in ja, fast alle Dienste, die das anbieten, wo es zum Beispiel auch keine Zwei-Faktor-Authentisierung gibt, kann man sich dann eben überall dort anmelden. Ja, ich meine, was man noch machen kann, ist so einen Virenscan durchführen. Ja, dann eben auf allen Geräten. Aber ja, wie viel hilft das? Das ist meistens nicht unbedingt das Ziel. Meistens geht es ja eher um deine Identität, die zu stehlen, als irgendwas mit deinem Gerät anzufangen. Was noch passieren kann, ist, dass jemand ja, dein Adressbuch durchsucht und dann E-Mails an jemand anders schickt, quasi an deine ganzen Freunde und Bekannten. Und dann durch diese Vertrauensstellung natürlich ein ganz anderes Einfallstor hat. Und dann ja, sollte man auf jeden Fall auch seine Freunde und Bekannten warnen, wenn man das Gefühl hat, dass da irgendwas passiert ist. Ja, nichtsdestotrotz, also wenn das so weit kommt, ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Und es zahlt sich dann eigentlich eher aus, wenn man schon vorab Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hat, wie wir sie zum Beispiel in unserem SkyTail-Podcast zu der Security-Woche beschrieben haben. Also Zwei-Faktor-Authentisierung, überall unterschiedliche Passwörter und vor allem eben für das E-Mail-Postfach ein gutes und regelmäßig wechselndes Passwort. Das ist eben das Wichtigste.
Soll ich denn dann, wenn alles getan ist, das alte Konto wieder nutzen oder mit einem neuen Passwort oder gleich ein neues anlegen?
Naja, solange man jetzt nicht auf sämtlichen Blacklisten dieser Welt gelandet ist oder selbst dann auch zu viel Spam oder andere unerwünschte E-Mails bekommt, spricht ja eigentlich nichts dagegen.
Also das alte kann ich ruhig wieder nutzen dann mit einem neuen Passwort.
Genau.
Also das Beste ist wirklich, Sie machen sich mal eine Checkliste, damit Sie genau wissen, was im Falle eines Falles zu tun ist. Notieren Sie sich die Kontaktdaten Ihres Anbieters, schreiben Sie sich auf welchen Geräten Sie den Account nutzen und auch wo Sie das Passwort überall benutzt haben oder am besten Sie ändern das überall und beschaffen Sie sich auch schon vorher mindestens eine weitere E-Mail-Adresse, die Sie dann auch weiter nutzen können, damit Sie da auch weiter erreichbar und beweglich sind. Und mit diesen hoffentlich nützlichen Tipps sind wir am Ende unseres 25. Podcasts angekommen. Ihnen wünsche ich wie immer, bleiben Sie sicher und dir, Max, vielen Dank für deine Erklärungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.